Ja, dann einen schönen guten Abend zu unserer ersten Auftaktveranstaltung unserer Gesprächsreihe Migration und Rassismus. Mein Name ist Christiane Götze, ich bin vom Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement und begrüße alle recht herzlich hier im Saal, insbesondere unseren Referenten Karl Kopp. Herzlich willkommen und schönen Dank, dass du den Weg nach Erfurt gefunden hast. Ja, warum machen wir das Ganze? Warum haben wir uns dieser Idee verschrieben und warum haben wir diese Idee ins Leben gerufen? Als IBS sind wir mittlerweile schon seit 11 Jahren mit dem Thema Zuwanderung und Arbeitsmarktintegration vertraut und auch darin sehr aktiv. Wir verstehen uns sozusagen als Brückenbauer und sind hier als Team mit viel Engagement und auch Erfolg dabei. Umso mehr beobachten wir besorgt den gesellschaftlichen Diskurs, der gerade in der letzten Zeit zunehmend von populistischen, nationalistischen Zügen geprägt ist. Informationen werden verarbeitet, so wie man sie braucht. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen war es uns daher und ist es uns auch ein Anliegen, Themen zu diskutieren, die sich mit dem Schutz von Europa, mit Diskriminierung und mit rassistischem Populismus beschäftigen. Wir haben uns bewusst diese Themen gewählt, weil wir für eine offene Gesellschaft stehen und wollen unsere gesellschaftliche Verantwortung und auch Haltung im Gespräch gern miteinander diskutieren und reflektieren. Diese erste Veranstaltung ist daher für uns ein Auftakt zu einer Gesprächsreihe. Heute begrüßen wir als Gast Karl Kopp. Er vertritt Pro Asyl in dem Europäischen Flüchtlingsrat, ist verantwortlich für die Pressearbeit und die europaweite Vernetzung von Pro Asyl mit Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Herr Kopp, Sie waren letzte Woche erst in Griechenland. Wir alle beobachten mit Sorge die Diskussion um die EU-Außengrenzen, deren Schutz und den Umgang mit Flüchtlingen und damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen. Wir alle wissen, es ist ernüchternd und erschütternd zu sehen, wie Europa hier agiert. Man meint, Frontex und die EU-Außenpolitik wird zunehmend von nationalstaatlichen Eigeninteressen diktiert und wir sind von einer gesamteuropäischen Lösung weit entfernt. Doch wie passt es da zusammen, dass sich bundesweit viele Städte und nun auch das Land Thüringen mit einer Mehrheit zum sicheren Hafen erklärt haben? Die Frage ist, dem müssen nun auch Taten folgen. Eine Erklärung allein reicht nicht. Das heißt, welche Möglichkeiten, welche Lösungen gibt es dahingehend, auch hier das ganze Thema Seenotrettung, EU-Außengrenzen und diese Fragen stehen im Raum, diese warten auf Antwort. Sie haben sicherlich auch einen guten Einblick, was an den EU-Außengrenzen passiert. Wir würden gern danach auch gemeinsam einen 40-minütigen Vortrag, hatten wir uns drauf geeinigt. Und die Fragen können bitte alle im Kopf mitbehalten werden. Wir würden danach gern ins Gespräch kommen, miteinander gern diskutieren. Wir haben es bewusst ja auch Gesprächsreihe genannt. Ich soll noch den Hinweis geben, es wird aufgezeichnet. Das heißt, wer nicht möchte, dass die Frage aufgezeichnet wird, müsste das bitte vorher ansagen. Dann wird es rausgeschnitten. Gut, und nun wünsche ich uns einen guten Start.
Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Von Frankfurt nach Erfurt ist es wirklich nicht weit. Und ich war jetzt schon mehrfach in Erfurt. Das letzte Mal hatten wir eine Griechenland-Veranstaltung vor einigen Monaten mit einer Kollegin, mit der ich schon seit 12 Jahren zusammenarbeite, mit Efi Latsouli. Und da hatten wir einen Schwerpunkt Griechenland. Und von daher, ich bin gerne wieder hergekommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fange mit der aktuellen Situation, die du gerade anmoderiert hast, an. Ich fange jetzt nicht mit der Grauzone, wobei das auch eine Grauzone ist oder manchmal auch eine menschenrechtsfreie Zone. Ich fange mit der aktuellen Entwicklung, dem Gipfel, dem kleinen Mini-Gipfel von Malta an, wo sich 4 Innenminister plus die EU-Kommission und dann jemand von der finnischen Präsidentschaft getroffen haben, nämlich der Innenminister aus Deutschland, Frankreich und 2 betroffene Anlandungsstaaten, die die ganze Zeit ihre Häfen geschlossen hatten, Italien und Malta. Und da hat uns unser Innenminister, der überraschenderweise bei dem Thema Seenotrettung in Europa als Liberaler gilt. Wir wissen alles, was er hier gemacht und gesagt hat, was er an Gesetzen gemacht hat und dass die Migration das Problem, die Mutter aller Probleme sei und so weiter. Wir kennen all diese seehofer'schen Hardliner-Positionen, aber im europäischen Kontext hat er momentan einen liberalen Lauf. Er hat ein liberales Image, das mag irritieren, ist aber eher ein Verweis darauf, dass es nicht gut aussieht in Europa, wenn Seehofer die Lokomotive ist bei der Frage, wie kann ich Häfen in Italien und Malta so öffnen, dass sehr wenige gerettet werden und die dann auch verteilt werden innerhalb von 4 Wochen nach einem Sicherheitscheck. Wir haben diesen Malta-Gipfel, diesen Mini-Gipfel ein bisschen begrüßt und haben dann auch das große Aber erwähnt. Wieso haben wir es begrüßt? Das ist nicht nur ein taktisches Moment, sondern weil wir den Status vor Salvini wenigstens wieder erreichen möchten, dass wir nicht die Häfen blockiert haben, dass nicht Seenotrettungsorganisationen, Zivile über Wochen mit den Flüchtlingen, die gerettet wurden, verharren müssen, dass das Martyrium nicht sich verlängert. Aus dem Grund haben wir gesagt, das ist vielleicht ein Anfang, aber es ist kein Neuanfang der europäischen Flüchtlingspolitik, sondern es versucht nur, was Minimales zu korrigieren. Was aber für uns jetzt sehr zentral ist, auch für die Seebrückenbewegung, auch für die Seenotrettungsorganisationen etc. Was da in Malta rausgekommen ist, ist gar nicht veröffentlicht worden. Da ist im Kleingedruckten stehen dann vielleicht auch so Sachen drin. Es gab eine Vorfassung, da stand zum Beispiel drin, dass die Seenotrettungsorganisationen mit der libyschen, mit der sogenannten libyschen Küstenwache kooperieren soll. Das stand auch in einem europäischen Ratsdokument schon im Sommer 2017 drin. Also europäischer Rat, da treffen sich die Merkels, die Staats- und Regierungschefs. Das klingt nicht gut. Und es gibt vielleicht noch andere Referenzen in dem Dokument, die nicht gut sind. Das wird am 8. Oktober von allen EU-Innenministerinnen und Minister diskutiert. Dass wir sowas begrüßen, drückt aus, dass wir weitgehend bei der Frage der Lebensrettung, Seenotrettung ist nicht anderes als Lebensrettung, ziemlich im Rücken an der Wand stehen. Und gäbe es nicht die Seebrückenbewegung, würden wir wirklich an der Wand kleben. Weil es de facto kaum noch eine Schmerzgrenze gibt in der europäischen Flüchtlingspolitik. Wenn wir uns die letzten Monate anschauen, können das sagen, die letzten Jahre. Ich habe ja nicht meinen Teleprompter, sondern so eine Karte, wo ich praktisch die fast jeden Tag aufschlage, über die Boat People, wer kommt wo an, in Griechenland, auf Zypern, Malta, Italien, Spanien. Wir haben jetzt kein Beamer, aber dann nebendran kann ich Gesamtzahlen anschauen und die Todeszahlen. Und das alleine, obwohl es ein dürres Dokument ist, drückt aus, wie brutal eigentlich, wie anormal europäische Flüchtlingspolitik geworden ist. Wir reden über Boat People, als wäre das normal, dass Flüchtlinge ihr Leben riskieren müssten, um Schutz zu finden. Das ist nicht normal. Flucht ist immer gefährlich, war immer gefährlich, aber dass sie so tödlich, so ein Massensterben wie in den letzten Jahren, wo wir alleine seit Lampedusa, Oktober 2013, weit über 15.000 neue Tote haben und es hieß damals nie wieder, es soll jetzt alles anders werden, es kommt Mare Nostrum, wir werden retten. Das drückt aus, dass das heute der Tod ist wirklich der Begleiter der europäischen Flüchtlingspolitik, ist heute die Norm. Und es gibt auch kaum noch in dem Kontext einen Aufschrei staatlicherseits. Zivilgesellschaftlich haben wir in verschiedenen Ländern eine starke Bewegung gegen das Sterben lassen, gegen die blockierten Häfen und so weiter. Das ist erstmal so der Auftakt zu Malta. Und was wir mit vielen anderen in Deutschland formulieren, ist sozusagen, ja auch ein Notfallmechanismus. Auch Seehofer sagt, wir machen einen Notfallmechanismus. Aber es ist ein verzweifelter Notfallmechanismus, dass man sagt, öffnet auf europäischer Ebene Häfen, mit oder ohne Salvini. Jetzt ist Salvini mal eine Weile weg. Hoffen wir, dass er lange weg bleibt. Und schaut zu, dass er die Leute nicht inhaftiert, dass er sie nicht in Hotspots einsperrt, wie in Griechenland, auf ganze Inseln zu Haftanstalten macht oder auf Malta die Leute inhaftiert oder in Elendslager steckt, sondern sieht zu, dass er sie menschenwürdig aufnimmt und dann im schnellen Screening die Leute weiter verteilen. Verteilen möglichst ganz klar nach humanitären Kriterien, nach Interessen der Schutzbedürftigen. Das ist immer unsere Position gewesen. Pro Asyl ist keine Organisation, die für Zwangsverteilung steht. Und so kam dieser Ansatz, dass man sagt, macht jetzt einen Notfallmechanismus. 200 Organisationen haben das im Frühjahr schon unterschrieben in Deutschland, später waren es 400, wo man sagt, verteilt die schnell, nutzt Familienbindung nach Dublin. Wir sind keine Befürworter von Dublin, der Dublin-III-Verordnung, dieser Zuständigkeitsregelung, die völlig fair, unfair und unsolidarisch ist. Aber nutzt da die positiven Elemente von Dublin und guckt, dass ihr könnt selber eintreten. Wenn ich jemanden aufnehmen will, kann ich sagen, ich bin bereit zur Aufnahme, auch nach Dublin, nach Ermessen. Aber der Betroffene oder die Betroffene können auch sagen, nein, danke, ich will nicht dahin. Das Problem ist, dass bei dem Mechanismus die Leute dann da bleiben, wo sie sind. Das ist also keine riesige Vision, sondern wirklich ein Notfallmechanismus, um zu sagen, um erstmal das Schlimmste zu verhindern, dass die Boote anlanden können in Europa und dass die Menschen an Land kommen und dann auch eine Chance haben auf Schutz und menschenwürdige Aufnahme durch Verteilung. Das ist kein großes Ding, aber das ist heute schon eine Sensation. Das muss man klar sagen, wenn Seehofer hergeht und sagt, wir wollten 560 aufnehmen innerhalb der letzten 12 Monate, knapp die Hälfte ist bis jetzt gekommen, dann kriegt der Störfeuer von allen Seiten, als würde jetzt schon 2015 wieder am Horizont auftauchen. Das ist momentan die Situation. Das ist ja auch in anderen Ländern, dass fast überall Rechtspopulisten, die de facto den Mainstream ausmachen, es ist eigentlich egal, ob man einen rechtspopulistischen Partner hat in der Regierung, die Politik ist de facto eine rechtspopulistische Politik, die auch von den Mainstream-Parteien gemacht wird. In dem Potpourri bewegen wir uns. Es ist ganz klar, dass bei diesen kleinen Ansätzen, die jetzt in dem Minigipfel rauskamen, zentrale Aspekte nicht berührt werden. Es ist immer noch, steht nicht zur Disposition, die Kooperation mit Libyen, mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Das muss ich, glaube ich, nicht sonderlich ausbreiten. Ihr wisst alle von den Berichten der Folter, der Vergewaltigung in diesen Lagern. Ihr kennt die Dokumente und die Zeitungsartikel, wo es um Erpressung geht von Menschen unter Folter, um Lösegelder zu bekommen und dann wieder die Leute zu verkaufen und dann noch über den Schmuggel Geld zu verdienen. Und dabei wissen wir, dass auch die anerkannte Regierung, die nur Teile des Territoriums in Libyen überhaupt beherrscht, dass die Teil des Problems ist, Teil des Systems. Das heißt, die Europäische Union, auch federführend auch Deutschland und andere, haben 2017 einen Deal gemacht, wo sie sagen, wir nehmen billigen in Kauf, dass mittlerweile Zehntausende Menschen abgefangen werden, zurückgebracht werden in die Folterlage. Vor kurzem ist jemand erschossen worden, der sich nach Rettung durch die sogenannte libysche Küstenwache bei Anlandung gewehrt hat, wieder in so ein Folterlager zu kommen. Erschossen vor den Augen von UN-Vertretern, die auf der anderen Seite wahrscheinlich das kleine sanitäre Toolkit gerade überreichen wollten, wie kleine Zahnbürste, Shampoo und so, was man den Leuten gibt, weil man ihnen nicht helfen kann. Europa hat es billigend in Kauf genommen. Später kamen die Berichte über CNN, dass es auch Versklavungen gibt in diesem Kontext. Und da gab es, wie so oft, kurz einen weltweiten Aufschrei. Und dann hat man gesagt, ja, wollen wir doch wenigstens die Leute evakuieren. Irgendwie in Sicherheit bringen nach Niger und dann fangen die Faint Resettlement an, dann kommen die legalen Wege, dann werden die Leute irgendwann irgendwo im Westen aufgenommen und ein Teil wird zurückgeführt. Was wir sehen, dass dieser Prozess, wie so oft, aus dem Auge, aus dem Sinn quälend langsam läuft. Es gibt wenig Resettlement-Plätze. Überraschenderweise wird auch wenig evakuiert. Ich glaube, es sind es knapp über 4.000, die man evakuiert hat. Und die Haftanstalten fühlen sich permanent. Also es werden Menschen evakuiert und am nächsten Tag kommen praktisch die abgefangenen Menschen, Schutzsuchende, wieder in die Haftlage, die durch die libysche Küstenwache zurückgebracht wurden. Das geschieht im Namen Europas, das ist nicht überraschend. Man finanziert diese Menschen, man bildet sie aus. Die Operation Sophia, eine Militäroperation, macht es maßgeblich. Das findet weiterhin statt. Nur hat diese Operation Sophia, war nie ein Seenotrettungsdienst, sondern hat mittlerweile überhaupt keine Schiffe mehr, weil es keine Anlandung gab, keine Anlandungsmöglichkeiten mehr, und macht nur noch Überwachung, Luftüberwachung. Und wird wahrscheinlich die Daten bei der Luftabklärung von Booten, die abfahren aus Libyen und anderswo, übermitteln und wahrscheinlich eher an die italienische Zentrale und dann auch an die vermittelt auch an die libysche Zentrale. Und von daher ist diese Luftaufklärung auch ein Teil des Pullbacks, so nennt man das. Also wenn ich nicht selber das Verbrechen direkt begehe, dass ich Menschen zurückschiebe in die Folter, sondern ich beauftrage sozusagen meinen Buddy, den Schläger, in dem Fall ist es halt die libysche Küstenwache, dass die Leute zurückgebracht werden. Nennt man diesen Prozess Pullback, ist aber im Kern vermittelt genauso eine schwere Menschenrechtsverletzung, dass man im europäischen Kontext Leute unmittelbar der Folter, der Vergewaltigung oder dem Tod aussetzt. Das ist momentan die Realität, und da würde ich sagen, schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Schlimmer geht es nicht mehr. Man kann das salopp formulieren, dass nur noch die Position der Rechtsextremen oder wie früher von Lega Nord in Italien, als sie noch nicht Lega hier hießen, eine Steigerungsform war, dass man sagt, wir versenken die Boote selber, wir beschießen die Flüchtlingsboote. Aber de facto ist dieser Prozess ein völliger Abgesang. Sie hatten die Menschenrechte, Grundrechte, europäische Werte, die so häufig besungen werden, spielen dabei keine Rolle. Das ist sozusagen der Tiefpunkt, an dem wir uns gerade bewegen. Und da steht nicht zur Disposition aktuell, dass diese Kooperation beendet wird, obwohl auch in europäischen Dokumenten, in Ratsdokumenten beschrieben wird, dass der Partner, die Regierung, nicht nur die Küstenwache, die Milizionäre und Banditen sind, dass die ein Teil des profitablen Systems der Inhaftierung von Boat People sind. Das ist der Ausgangspunkt, das ist nicht im Angebot, dass diese Kooperation endlich beendet wird, obwohl sie tausendfach nicht nur zivilgesellschaftlich, sondern auch von internationalen Organisationen, UN-Organisationen gefordert wird. Ein anderer Punkt ist die große Frage, die nicht neu ist. Ich glaube, wir haben sie als Pro-Asyl das erste Mal 2006 systematisiert aufgeworfen. Wieso gibt es keinen europäischen Seenotrettungsdienst? Und das ist auch noch nicht im Angebot. Es kann sein, dass die neue Kommission von der Leyen irgendwie einen Versuch startet, ein paar Boote mehr aufs Wasser zu kriegen, vielleicht sind es nur Militärboote, vielleicht sind es Frontex-Schiffe, wir wissen es nicht. Es wird aber nicht unbedingt der zivile Seenotrettungsdienst sein, sondern Leute mit einer eigenen Agenda. Das muss man sehen. Es gibt keinen Seenotrettungsdienst. Konsequenterweise müsste er von der Ägäis bis zum Atlantik gehen. Das ist momentan vielleicht Thema im neuen Parlament. Aber es gibt noch keine Hinweise, dass dieser geschaffen werde. Das wäre ein zweiter Schritt, um zu sagen, wie kann ich die Todesrate mindern, die momentan auch mit wenigen Flüchtlingen sehr hoch ist. Also wenn 7.000 Menschen in Italien ankommen, aber fast 1.000 Menschen sterben und die anderen in der Sahara oder in den Lager Libyens, dann hat man eine Ahnung, ohne dass man jetzt Prozente rausgeben muss, wie hoch die Todesrate ist. Also Kooperation mit Libyen steht nicht zur Disposition, muss aber zur Disposition stehen und die europäische Seenotrettung. Die muss geschaffen werden. Es kann auch nicht angehen, wir können jetzt wochenlang gucken, dass 3 zivilgesellschaftliche oder von mir aus wieder 10 Boote irgendwo anlanden können. Das sind aber relativ geringe Rettungskapazitäten. Und es ist im Kern, das sagen auch die Seenotrettungsorganisationen, eine staatliche Aufgabe oder eine europäische Aufgabe. Also vor dieser Herausforderung stehen wir weiterhin, dass diese 2 zentralen Forderungen kommen müssen. Das übergeordnet, wenn man konsequent sein will, jetzt nur als Hint, ich greife es später nochmal auf, auch das ist nichts Neues. Es gibt seit Jahrzehnten, also wir sprechen schon, wir sind im 2. Jahrzehnt des Massensterbens. Schon in den 90er Jahren fing es an, aber in den Nullerjahren Tendenz nach oben. Und wir werden ein bekanntes Massensterben im Mittelmeer oder auf dem Weg nach Europa selbstverständlich nur mit Legalisierung, also mit legalen und gefahrenfreien Wegen, das sagt man so, als Formulierung runter, aber mit einer sehr radikalen Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik. Das heißt, man müsste Mauern, virtuelle Mauern schleifen, ganz klar. Es sind ja nicht nur die realen Zäune und Mauern, das ist das Visum, das Visa-Regime, das sind die fehlenden Möglichkeiten, unbürokratisch Familienzusammenführung zu realisieren. Das sind die fehlenden Möglichkeiten von mir aus Resettlement, also Aufnahme aus Drittstaaten. Das muss nicht aus dem Transit sein, sondern aus der Region, wo viele Schutzsuchende seit Jahren festsitzen. Diese Möglichkeiten müssten geschaffen werden. Es gab mal einen großen Europäer, der lebt auch zum Glück noch, der ein Generalanwalt vor dem Europäischen Gerichtshof, also in Luxemburg, der die Position vertreten hat, Herr Mengozzi, ein mittlerweile 81-jähriger Italiener, der das vor zwei Jahren formuliert hat in seinem Plädoyer, dass eigentlich die europäischen Staaten verpflichtet sind, wenn Schutzsuchenden Folter droht oder unmenschliche Behandlung, dann sind sie verpflichtet, seiner Meinung nach, dass ein humanitäres Visum ausgestellt wird. Und er hat klipp und klar gesagt, kein Linksradikaler, wenn Leute damit herkommen und sagen, das würde ja zu einem Massenzustrom führen, dann hat es hinten anzustehen, weil die Rechte, die damit verletzt werden, wenn wir das humanitäre Visum nicht gewährt zur Lebensrettung höher zu bewerten sind. Also dass die Menschenrechte, die Flüchtlingsrechte höher zu bewerten sind. Das war ein Ansatz, er ist oft durchgekommen als Generalanwalt, aber bei dieser Frage, die so hoch politisiert war, hat er verloren. Also wurde das als nicht im Einklang mit EU-Recht, sondern mit Verweis auf nationalstaatliches Recht behandelt. Aber es ist ein Hinweis, es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen das Martyrium der Flucht dieser Art zu ersparen. Und die Wege müssen legal sein und sind auch nicht nach Gutsherrenart, dass ich sage, ich suche 3 kleine Kinder aus und 2 Frauen, die ich aus dem Lager hole, sondern es muss ein geregeltes Verfahren geben, um vielen Menschen das Martyrium zu ersparen. was dabei zukommt, und das jetzt so, wenn wir jetzt über die menschenrechtsfreien Zonen reden, die im Mittelmeer stattfinden, auf dem Wasser, dann muss man auch sagen, die finden überraschenderweise natürlich auch an den Landgrenzen statt. An allen europäischen Landgrenzen finden massive Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Flüchtlingsrechten statt. Es gibt sozusagen an jedem relevanten Fluchtkorridor nach Europa finden Zurückweisungen, Pushbacks statt. Zurückweisungen nicht einfach so technisch, jetzt gehst du wieder zurück, sondern dass die Menschen illegal, völkerrechtswidrig, zum Teil unter massiver körperlicher Gewalt zurückgeprügelt werden. Das findet im relativ großen Stil leider auch an der griechisch-türkischen Landgrenze statt, im sogenannten Evros-Gebiet, wo zum Teil, wo einmal Schutzsuchende tausendfach über die letzten Jahre zurückgewiesen wurden, auch unter der fortschrittlicheren Regierung. Evros war immer ein bisschen Twilight Zone, das ist ein Militärgebiet, militärisches Sperrgebiet zum Teil. Und an dieser Grenze werden auch sehr viele türkische Staatsangehörige, die ja neuerdings verstärkt fliehen vor dem Erdogan-Regime, unmittelbar zurückgewiesen. Und wenn sie als Schutzsuchende oder Schutzsuchender unmittelbar in den Verfolgerstaat der unmittelbaren Inhaftierung oder gar Folter ausgesetzt sind, dann ist es sozusagen der schlimmste Verstoß, den man sich vorstellen kann, unter völkerrechtlichen Aspekten. Also all die Errungenschaften, die wir hochhalten, die wir jeden Tag hochhalten, dass man Menschen nie wieder so einfach an der Grenze zurück in die Folter wie die Gestapo-Folter im Nationalsozialismus zurückweisen darf. Diese ganzen Konventionen, die geschaffen wurden nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention hier, auf dem europäischen Kontinent, das sind elementare Verstöße genau gegen diesen Zurückweisungsschutz. Das geschieht an der griechisch-türkischen Grenze. Ich habe jetzt keine Landkarte, sonst würde man die Landkarte durchgehen. An der bulgarisch-türkischen Grenze nebendran. Wir haben Probleme der Pushbacks auch dem kleinen Grenzabschnitt Spanien, Ceuta-Melilla mit Marokko. Wir haben Pushbacks, wie ihr mitgekriegt habt, entlang der Balkanroute, dass von Kroatien nach Bosnien Leute zurückgeprügelt wurden, sehr umfangreich dokumentiert, dass Pushbacks in Kaskaden praktisch stattfinden. Wir haben per Gesetz einen völkerrechtswidrigen Ansatz der Zurückweisung in Ungarn Richtung Serbien. Es gibt immer wieder Probleme, nicht nur jetzt von der Meinung der polnischen Regierung, sondern an der Grenze zu Belarus der Zugang von Schutzsuchenden ins polnische Schutzsystem. Es gibt bestimmte Ecken, da würde es auch stattfinden, da sind aber momentan weniger Fluchtbewegungen. Es könnte auch mal Slowakei wieder stärker in den Blick geraten. Das heißt, wir haben eine Aussetzung bestimmter Menschenrechtsstandards an den Außengrenzen, die natürlich den Unterschied ums Ganze zu machen. Ich hatte vorher beschrieben, verschiedene Wege der Legalisierung. Und wenn aber die Basics, das Schutzsuchende, so sieht es halt das Völkerrecht vor, deshalb will man immer wieder weg davon kommen, gegen diese rechtsförmigen Verfahren. Jeder Innenminister träumt davon, dass man ein bisschen freier von den Konventionen und diesen internationalen Verträgen operieren könnte. Aber die sehen genau das vor, dass im Prinzip jeder Mensch, der sagt, ich bin schutzbedürftig, egal wie äußert an der Grenze erstmal ein Verfahren eigentlich zugesteht, wo man nicht ex und hop zurückschickt, sondern ein rechtsstaatliches Verfahren, wo man abklärt, was ist denn los. Und dann muss man auch Abschiebeschutzgründe prüfen, ganz allgemein. Ja? Und wenn jemand ins Asylverfahren geht, steht es jetzt auf europäischer, in den Richtlinien und in der Charta der Grundrechte und abgeleitet jedenfalls. Und in verschiedenen Konventionen hat jemand Anrecht auf ein faires Überprüfungsverfahren auch mit einer Überprüfung durch eine zweite Instanz. Das ist erstmal, das klingt sehr technisch, aber das ist der Unterschied ums Ganze, wenn ich an der Grenze bin, ob der Grenzer Schließer ist und entscheidet über mein Schicksal oder gar über Leben oder Tod. Und diese Geschichten finden an der europäischen Außengrenze statt, in verschiedenen Ausprägungen. Also Ausprägungen meine ich jetzt auf verschiedenen Ebenen der Gewalt. Also ich würde sagen, dass Bulgarien und die Türkei so eng miteinander sind, dass es ein sehr kurzer Weg ist. Griechenland über Jahre hinweg, das war das offene Geheimnis, der Elefant im Saal, dass an der Landgrenze Schlimmes passiert, dass Leute schon Bilder machen, Selfies mit sich und der Polizeistation, wo sie stehen, in Orestiada oder irgendwo in Griechenland. Und am nächsten Tag sind sie in einem Detention Camp auf der türkischen Seite und wurden praktisch brachial über die Brücke von unbekannten Menschen gebracht. Das ist ein Aspekt, der sozusagen die See, die Brutalität auf See, das Sterben lassen etc. ergänzt. Und deshalb sagt man so, all diese Titel zu Europa haben immer so was Trauriges, Melancholisches, so Moll. Aber de facto kann man leider nicht anders formulieren, als zu sagen, es sind menschenrechtsfreie Zonen. Und es ist das glatte Gegenteil von dem, was die Europäische Union offiziell ausmacht. Ich würde es auch nicht als belächeln, sondern ich würde das immer noch als einen Ansatzpunkt sehen, wie wir europäisch was gestalten wollen. Mein Lieblingsartikel, den hat auch vor kurzem Frau von der Leyen entdeckt, als sie da den Heimatschutzminister installiert hat, zur Verteidigung der europäischen Werte im Migrationsbereich. Und als sie in der Bredouille war, hat sie eines richtig gemacht. Aber auf die Idee ist sie wahrscheinlich spät gekommen. Sie hat den Artikel 2 der EU-Verträge zitiert. Das ist die Verteidigung der europäischen Werte, würde ich auch so sagen. Da steht nämlich drin, Europa basiert auf den Menschenrechten, der Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechte, Geschlechtergleichheit und. Das ist sozusagen das Fundament der Europäischen Union. Dass wir davon himmelweit weg sind, in den einzelnen Nationalstaaten und auf der Ebene der Umsetzung europäischer Gesetze, ist klar, aber das ist der Maßstab. Dass man damit so einen Bürgerschutz- oder Heimatschutzminister-Posten, einen Vizepräsidenten der Kommission verteidigt, das ist jetzt einmal geschenkt, das ist Quatsch für die Galerie. Aber darum geht es im Kern. Und das ist auch das, was eigentlich momentan alles zur Disposition steht. Noch nie war das Recht auf Leben beim Zugang nach Europa in der Form zur Disposition gestellt oder außer Kraft gesetzt. Seenotrettung, Deals mit Libyen, Deals mit allen möglichen autoritären Regimen. Da gehört auch der Deal mit Erdogan dazu. Ein Teil des Deals mit Erdogan, den wir vor allem an der griechischen, da komme ich dann gleich, auf den Ägäisinseln sehen. Und das Gleiche gilt dann eben auch Menschenwürde, Menschenrechte, der Verstoß gegen Zurückweisungsschutz, die Inhaftierung von Menschen, die einfach nur Schutz suchen, die Misshandlung oder die Entwürdigung von Männern, Frauen, Kindern in der Einreisesituation. All das beißt sich mit diesem Artikel 2, den wir, finde ich, zu Recht verteidigen sollten, aber dann verteidigen wir Europa sozusagen gegen den europäischen Status quo. Aber wir sollten, meine romantische Vorstellung, wir sollten das Projekt Europa da nicht aufgeben. Nicht im Sinne von Eurozentrismus, sondern die Werte, die da verteidigt werden, sind universelle Werte. Und die stehen zur Disposition. Und Europa ist damit auch kein Champion mehr im Weltmaßstab oder sollte keine dicken Backen machen, wenn sie über Flüchtlingsschutz und Menschenrechte, Frauenrechte, Minderheitenrechte reden, solange auf dem eigenen Kontinent die tagtäglich zur Disposition stehen. Bei Griechenland gibt es, du hattest es schon erwähnt, Da haben wir jetzt eine Situation, dass 25.000 Menschen in verschiedenen Hotspots, so heißen die, eigentlich sind es EU-Hotspots, auch wenn das auf griechischem Territorium ist, Leute vegetieren. Also beispielsweise Lesbos, wir haben dann 12.000, 13.000 Menschen, die jetzt im Umfeld von Moria, dem EU-Hotspot, dem Camp, leben. 12.000, es gibt vielleicht 3.000 reale Schlafplätze. 12.000 Menschen, das wird alles noch bebildert. Also es ist jetzt 12.000 Menschen, das heißt davon 60% Frauen und Kinder. Einfach nur mal die Dimension, wie das ist, so mit dem Morast, im Morastleben, ein großer Teil kriegt nicht mal, heute gibt es keine Zelte mehr. Obwohl das ein Riesen, das ist ein europäisches Prestigeprojekt, der Türkei-Deal. Wenige sollen ankommen, möglichst viele sollen zurück. Wir machen ein schönes, schnelles, hochtechnisiertes Zulässigkeitsverfahren, da kommt Frontex ist bei der Registrierung dabei und EASO, das Asylbüro, auch von Malta, die zuständige Asylbehörde auf der Europäischen Unionsebene ist da vor Ort und hilft da beim Screening und so weiter und so weiter. Es hängen 10, 15 Akteure in so einem Camp, also es ist eine eigene Maschine sozusagen. Aber was kommt raus bei der Maschine? Das Elend sehen wir alle. Da könnte man sagen, das ist der einfachste Teil. Der Schlimmste ist schlimm, dass die Leute im Dreck leben. Heute regnet es auf Lesbos, morgen leben sie im Matsch. Zwei Wochen später fangen wieder alle an und sagen, Winter is coming. Ja, der kommt ja immer, jedes Jahr, unerbittlich. Aber es ist nichts vorbereitet. Ne? Die Leute träumen davon, dass sie irgendwann im Container leben. Oder dass irgendwann ihre Kinder irgendwann mal wieder in die Schule gehen. All das ist nicht im Angebot, im hochmodernen, vom Konzept her, europäischen Hotspot. Das sehen wir. Da könnte man sagen, da ist ja alles schiefgelaufen. Also es fließt so viel Geld rein und die Leute leben praktisch im Morast seit Jahren, seit März 2016. Das schafft eigentlich nur Ressentiment. Die meisten Leute, das ist eigentlich bedient, alle Ressentiments, führt aber momentan nicht unbedingt, dass die Herzen sich öffnen und man sagt, holt doch die Leute endlich auf Festland. Und weil in Griechenland auch auf dem Festland alle menschenwürdigen Unterkünfte de facto kaum noch vorhanden sind oder besetzt sind, dann macht nach dem Minigipfel, macht ein Relocation-Programm, macht ein Umverteilungsprogramm, macht ein legalen Ausreiseprogramm mit Griechenland. Ja, fangt mit 20.000, 30.000 an, holt die Kinder aus dem Dreck. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Aber so funktioniert eigentlich der mediale Spin gar nicht. Der mediale Spin sagt, Türkei-Deal funktioniert nicht. Türkei-Deal funktioniert nicht, heißt, Erdogan funktioniert nicht. Erdogan will mehr Geld, will vielleicht eine Schutzzone in Syrien, dafür freie Hand, will alles Mögliche, aber er hält momentan die Leute nicht von der Flucht ab. Deshalb kommen mehr. Und es wird eine permanente humanitäre Krise geschaffen. Die wird de facto künstlich geschaffen, weil die Größenordnung 30.000 Ankünfte zufälligerweise in Griechenland. Wenn man es zusammen machen würde, würde man es gar nicht merken. Kommen an, man registriert sie, sie reisen weiter, man checkt ab, wo ist Familie, kriegst ein Ticket, reist weiter, machen noch eine Umverteilung nach anderen Kriterien, die irgendwie menschlich sind. Und es ist Ruhe im Karton. Es gibt gar keine spektakulären Bilder. Es gibt nur spektakuläre Bilder, wenn die Boote voll sind und vom geschlossenen Hafen sind. Es gibt spektakuläre Bilder, wenn die Boote umgedreht sind und viele Toten sind. Und es gibt spektakuläre Bilder, dass man die Leute in einem EU-Lager hinter Stacheldraht, auch wenn sie raus können, momentan ist Moria und andere Hotspots nicht geschlossen, wenn ich sie ausstelle, wenn ich sie entwürdige, wenn ich sie genau dem Bild anpasse, wie sich eigentlich ein Rassist, ein Flüchtling vorstellt. Man entmenschlicht die Leute in diesen Hotspots. Und dann gibt es die anrührenden Kinderbilder, die dann auch irgendwie im Marketing noch drin sind, auch der Zivilgesellschaft zum Teil. Aber es gibt keine Antwort auf die Frage, wie kann man das beenden? Und es gibt keinen Grund, der Türkei-Deal zieht es vor, irgendwo. Erdogan zieht es vor. Ich nehme nur Leute von den Inseln und nicht vom Festland. Deshalb müssen die Leute möglichst zur Abschreckung möglichst lange auf den Inseln bleiben. Auf den Inseln, die wir selber natürlich, wenn man sich nicht im Flüchtlingsbereich tummelt, das sind sehr schöne Inseln und man kann auf der anderen Seite Urlaub machen. Auf Samos, Touristeninsel. Lesbos ist wunderschön, aber die einen leben im Dreck, vierte Welt, oder sterben vor der Küste, die anderen machen Urlaub. So ist jetzt die Gemengenlage. Man könnte die Leute einfach weiterziehen lassen, die geografische Restriktion, so heißt es, aufheben und die Leute schnell evakuieren, sozusagen von den Inseln, bevor nichts Schlimmeres passiert. Und dann auf dem Festland menschenwürdig unterbringen und dann weiterverteilen. Das ist keine Sache. Und das meine ich jetzt nicht zynisch, also man sollte nie Vergleiche machen. Ja? Aber nur, wenn jetzt Thomas Cook pleite geht, das ist noch ein harmloses Beispiel, aber und viele Menschen gestrandet sind, so heißt es dann auch in den Medien, Touristinnen und Touristen sind gestrandet, dann gibt es Evakuierungspläne. Also ich benutze jetzt bewusst nicht ein Schiff mit Touristinnen oder so, aber es gibt Evakuierungspläne. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Gäbe es eine größere Katastrophe, man bräuchte vernünftige Behausung ad hoc, dann würden die wahrscheinlich zur Verfügung gestellt werden. Wieso das bei Flüchtlingen da nicht geschieht und wieso die Seenotrettung woanders nicht funktioniert, gibt es einen Hinweis. Auch auf eure Reihe, dass es sehr wohl was mit einer Hierarchisierung von Menschen zu tun hat oder gar mit einer rassistischen Farbenlehre. Weil anders kann man sich nicht erklären, wieso die einen so leben müssen in Europa und die anderen nicht. Und das ist sozusagen die Gemengelage und die spielt sich an verschiedenen Stellen ab und momentan eigentlich, wenn man sich jetzt, ich will euch jetzt nicht mit, das ist meine Lieblingsmappe, aber mit massiv rückläufigen Zugangszahlen nach Europa. Und dennoch gelingt es Europa weitgehend, diese Menschen immer noch zur Schau zu stellen. Also man braucht ja eine bestimmte Anzahl von Menschen, um irgendwie ein Bild zu kreieren. Das ist kaum noch möglich, quantitativ meine ich jetzt, aber durch die Hotspots und diese permanente Seenotrettungskrise, Ausschiffungskrise werden Bilder kreiert, wo ein Teil der Zivilgesellschaft sagt, wir rocken die Welt nochmal anders. Seebrücke beispielsweise, mitten in der völligen Depression der Flüchtlingsbewegung. Wir kämpfen für sichere Häfen, wir gucken, dass wir das lokal ansiedeln, wir versuchen möglichst Europa von unten, auch national, also nationalstaatlich und international zu schaffen. Und ein anderer Teil der Gesellschaft, aber auch der veröffentlichten Meinung, guckt nur noch auf die Zahl, kommen da 250 mehr, also ist jetzt schon praktisch wieder, ja, die offenen Grenzen werden da, ne, Kurz und wie sie alle heißen, der Kanzlerkandidat der ÖVP oder irgendwelche Parteifreundinnen und Freunde von Seehofer malen da was an die Wand. In der Konstellation arbeiten wir. Und was ist jetzt, so wie es halt hier eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung trotz Rollback gibt, ja? Ich glaube, die meisten von uns haben aufgehört zu zählen, wie viel Verschärfung es seit 2016 Oktober im nationalstaatlichen Kontext gab und die haben einen Überblick verloren, ob das die letzte Verschärfung schon im Bundesgesetzblatt ist oder, ne, und so weiter. Aber dennoch ist es so, dass der trotz Rollback und der mit verbundenen Depressionen für Schutzsuchende und Bedrohung, dass es zivilgesellschaftlich noch ein starkes Moment hier gibt, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht das Pfeifen im Land, sondern ich sehe es einfach das ist sehr beachtlich ist, also auch was die Seenotrettungsbewegung in Deutschland an Debattenbeiträgen gebracht haben, die gab es so nicht in Italien. Da haben wir fast umgekehrte Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung. 60% eher dagegen. Wir haben hier, das kann sich auch ändern, 60% in favor of Seenotrettung. Das Gleiche haben wir auch in anderen Ländern. Das kann man nicht durch die Bank sagen. Aber ich war vor kurzem in Schweden, da herrscht eine völlige Lähmung, weil die einen ähnlichen Gesetzgebungsverschärfungs-Staccato hinter sich haben, wie wir in Deutschland zeitgleich. Ne? Die zwei Hauptaufnahmeländer vom Wording haben einen ziemlichen Rollback verpasst gekriegt. Aber in Griechenland und anderswo muss man auch sagen, dass es überall noch diese Initiativen gibt. Wir haben selber ein relativ großes Projekt da. Und da würde ich immer noch sagen, dass diese Initiativen, Aktivistinnen und Aktivisten, das Projekt Europa, aber vor allem das europäische Asylrecht und die Rechte von Schutzsuchenden jeden Tag verteidigen und mit einem hohen Aufwand, mit einem hohen Risiko, mit einem hohen Repressionsrisiko, weil die Gefahr ist überall größer, das muss ich nur als Überschrift erwähnen, die Gefahr, dass humanitäre Hilfe kriminalisiert wird, ist nicht nur eine Frage der Seenotrettung, sondern das trifft die Oma in der Schweiz, die irgendwie im afghanischen Flüchtlingen eine Decke gibt oder über die einen Schlafplatz, das trifft Leute, die in Griechenland irgendwie Leute helfen, ein Stück weiterzukommen oder unterzubringen. Und es trifft auch Leute, nur mal als Beispiel, Anwältinnen, die Opfer von Schiffskatastrophen vertreten. Ich spreche jetzt aus unserem Projekt, da ist noch nichts passiert, wo die Hilfeleistung Akatonissi nach Aussagen der Überlebenden nicht eingetreten ist. 24 Stunden SOS, SOS-Anruf und es kam keine Rettung und es gab viele Tote, Frauen, Kinder. Und die Untersuchung, die Nachforschung, ob nicht der Staat da versagt hat, da ist noch nichts passiert, aber ist sofort verbunden zwischen den Zeilen mit der Androhung. Was machen denn diese Anwältinnen da mit den Betroffenen? Werfen die nicht Dreck? Na, also könnte man das nicht irgendwie auch belangen? Das ist bis jetzt nicht geschehen. Aber es finden Drohungen auch für Selbstverständlichkeiten statt, überall, wo man sagt, Leute, die einfach nur die Rechte von Betroffenen oder Opfer von irgendeiner staatlichen Handlung vertreten, dass die ins Fadenkreuz kommen. Und das ist wirklich eine neue Dimension, genauso wie eine neue Dimension ist, dass Opfer von polizeilicher oder Küstenwachengewalt, die verurteilt wurden in der ersten Instanz, wegen Folter, wegen unmenschlicher Behandlung, auf einmal der Spieß in der zweiten Instanz umgedreht wird, die werden freigesprochen und später werden Klageverfahren gegen die Flüchtlinge, die Aussagen getroffen haben, die Zeugen waren oder Betroffene, also Opfer dieser Übergriffe, die werden vor Gericht gezogen und denen drohen jetzt hohe Strafen wegen Verleumdung und Falschaussagen und so weiter. Also wir müssen diesen Kontext sehen, dass Zivilgesellschaft an vielen Stellen unter Druck ist. Auch in Deutschland gibt es solche Versuche, klar. In Thüringen oder in ostdeutschen Ländern gibt es die noch viel stärker, auch durch die Opposition, ja. Versuche, Initiativen bei der Finanzierung etc. in bestimmtes Licht zu stellen. Aber es gibt in anderen Ländern, gehen Leute ans Limit. Also ich würde es jetzt noch nicht vergleichen, auch wenn es immer schwer ist, aber in anderen Staaten müssen Leute um ihre Existenz kämpfen, auch jetzt in Europa, in Ungarn phasenweise. Die Türkei ist immer noch ein europäisches Beitrittsland. Ein Teil der Kolleginnen und Kollegen hat jeden Tag Angst, morgen im Gefängnis zu sein. Einige Kolleginnen und Kollegen waren schon im Gefängnis und so weiter und so weiter. Also wir haben auch in diesem Kontext ein neues, dramatisch, ja, so ein Wechsel in der Politik, wo wir noch nicht das Ende absehen können. Zusammenfassend, das sieht nicht gut aus. So nur mal die Werte Projekt Europa. Aber wir sind momentan, also wir meine ich jetzt wirklich sehr breit gefächert, also das, was an Bewegung da ist. Und das kann man wirklich an dem Beispiel auch von Seebrücke und anderen Solidarity Cities etc. Und der Flüchtlingsszenerie und Menschenrechte und der Selbstorganisation Welcome to Europe etc. Wir sind stärker, als jetzt die Gemengelage hergibt. Und das, denke ich, ist auch ein Referenzpunkt, wo man sagt, daraus können wir nicht nur überwinden, sondern daraus können wir auch Perspektiven entwickeln. Es wird leider nicht auf die Schnelle gehen. Ja? Wir brauchen sicherlich an vielen Stellen einen langen Atem, auch bei den Großthemen Seenotrettung, Menschenrettung, legale Wege nach Europa, offene Häfen, humanitäre, menschenwürdige Aufnahme und möglichst nach Interessen der Schutzbedürftigen eine Weiterreise in ihr letztendliches Asylland. Davon sind wir vielleicht noch sehr weit weg, aber wir haben ein Potenzial damit eröffnet. Und gerade jetzt auch nochmal, weil ich glaube, ein Teil von euch ist auch eine, du hattest es, glaube ich, erwähnt, Thüringen, sichere Häfen, die ganze Diskussion. Egal, wie das jetzt ad hoc, also es sind jetzt noch keine Leute zusätzlich gekommen wegen einem sicheren Hafen. Ne? Also zusätzlich, es hat aber nichts mit den sicheren Häfen zu tun, sondern dass die politische Klasse natürlich versucht, diese neuen Ansätze zu blockieren. Aber es ist ja in der Tat so, dass dadurch wirklich eine neue Koalition entstanden ist in Deutschland. Und ich würde sagen, auch in Teilen Europas, das muss sich natürlich erweitern, wo man sagen kann, die Städte und die Regionen sind die zentralen Akteure, Akteurinnen für Inklusion, für ja, Inklusion, dass Schutzsuchende ankommen können, partizipieren können und endlich ja, Sicherheit finden. Und diese Bewegung hat eine wahnsinnige Dynamik entfacht. Und von daher würde ich sagen, während staatlicherseits sich ein paar etablierte Staaten zusammentun, was ich für sinnvoll erachte, und sagen, wir sind bereit zur Aufnahme oder wir sind ein bisschen hilfsbereiter als die anderen. Okay, Koalition der Hilfsbereiten. Aber richtig spannend wird, da kommen auch ein paar kleine Staaten dazu, die eigentlich einen ganz guten Talk haben. Portugal ist so ein Musterbeispiel, aber sie sind noch nicht meist dabei, wenn es darum geht, wir sind auch bereit, Leute aufzunehmen. Aber dann kommt die Zivilgesellschaft und die Kommunen dazu, die großen Städte in Europa, die sagen, wir sind auch ein sicherer Hafen, wir hätten gerne einen offenen Hafen, ob wir jetzt am Hafen, ob wir einen real haben oder nicht am Wasser liegen, aber wir sind bereit zur Aufnahme, wir schaffen das, wir können das. Und ich denke, entlang dieser Bewegungslehre lässt sich Hoffnung generieren. Für mich jedenfalls, vielleicht geht es euch ähnlich, dass man sagt, auch in dieser Phase des Rollbacks und der Phase, wo man kaum noch eine Sprache findet für das, was sozusagen gerade passiert und ständig wieder passiert, waren es diese Bewegung und auch die neuen Akteurinnen und Akteure, die vielleicht uns wieder eine Sprache und eine Option auf die Zukunft gegeben haben. Und von daher würde ich weiterhin für das Projekt Europa kämpfen, momentan nicht unbedingt europäische Gesetzgebungsprozesse fordern, weil man sollte dann was fordern, wenn man auch eine Chance hat, was Vernünftiges hinzukriegen. Und wenn überall nur Hardliner sind, sollte man den Status quo verteidigen mit allem, was man hat. Aber die Hoffnung zu setzen auf diese transnationalen Bewegungen, die es überall gibt und die auch anderen Hoffnung machen. Anderen Zivilgesellschaften in anderen Staaten, wie zum Beispiel Schweden, die fanden es ganz interessant, was in Deutschland so alles passiert, auch an Gegenbewegung um so ein Thema wie Seenotrettung, Menschenrettung, Flüchtlingsschutz, Solidarität, Humanität hochzuhalten. In dem Sinne würde ich auch meinen Korridor sehen und meinen Vortrag oder meine Einlassung beenden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den Einblick und auch so den, so die Beschreibung auch des historischen Prozesses. Ich muss sagen, du hast das auch gut verstanden, so die, ich würde nicht Dynamik sagen, sondern die eher gegenläufige Entwicklung darzustellen, in der wir uns gerade so befinden, was so das Thema Menschenrechte betrifft. Und fand es aber schön, jetzt auch so einen Schlenker hinzubekommen, so es gibt noch Hoffnung, die liegt jetzt nicht auf staatlicher Ebene, eher auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Und würde jetzt auch gern die Runde öffnen für nochmal Nachfragen oder gegebenenfalls auch Fragen, die einen jetzt so mit begleitend haben und die Chance jetzt besteht, dich da auch entsprechend zu löchern.
Oder eine Gegenposition, alles Mögliche, was immer.
Ja. Kannst du irgendwie nochmal kurz erklären, das habe ich nicht so richtig verstanden, mit den... Du hast irgendwie gesagt, ja, die Lager geben gute Bilder ab. Sozusagen. Ich habe nicht so richtig verstanden, für wen? Also klar, man kann sagen, okay, wenn die Leute im Lager sind, okay, das ist Erdogans Schuld oder was, whatever, aber das scheint mir irgendwie nicht so zu sein, dass irgendwie sich irgendwelche anderen Staaten hinstellen und sagen, ja, Erdogan ist schuld, dass jetzt hier die Lager sind, sondern die haben ja den Deal mit denen ausgehandelt, also vor allen Dingen Deutschland.
Für die Rassisten sind das wundervolle Bilder. Die Angleichung. Das sind Menschen, die haben eine Vergangenheit, die haben irgendwie wohl eine Zukunft und dann werden die so lange in einem unmenschlichen, elenden Bereich gehalten. Und ab einem gewissen Zeitpunkt auch ausgestellt. Egal wie sie sich verhalten. Und ich hatte es so gemeint, normalerweise muss uns das anrühren und muss sagen, ich muss Abhilfe schaffen, muss mehr Abhilfe schaffen. Wie viele Kinder hast du schon gesehen, die im Schlamm von Moria sind? Also, würde ich sagen, das Kind soll doch nicht in Moria sein, sondern im Kindergarten oder auf dem Spielplatz da draußen oder irgendwo. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass dieses Lager also zum einen Ressentiments schürt, beispielsweise Ressentiments, die sagen, so viel Geld ausgegeben, dann ist nur Zeltlager, was ist denn da los? Korruption und Missmanagement, der Klassiker auf europäischer Ebene. Da schneidet sich Europa ins Fleisch. Wenn man das bedienen will, kann man das so machen. Und das andere ist die Entmenschlichung, dass im Laufe der Zeit die Leute einfach dem Bild angepasst werden in der Bebilderung, die Quatsch als Ressentiment oder auch als rassistisches Vorurteil bestehen. Also man bedient damit. So, jedes Lager hat ein bisschen die Funktion. Ich habe einen Zaun, du bist drin, der andere ist draußen. Und du stehst in dem Zaun und wenn du eine ganze Weile im Elend lebst, wirst du auch elend gemacht. Und das beschreiben ja auch Flüchtlinge. Sie beschreiben ja genau das, dass sie ihrer Würde jeden Tag ein Stück beraubt werden. Das wollte ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen, dass diese Lager nicht das Mitleid unbedingt fördern, weil man dann Abhilfe schaffen müsste, sondern es konserviert auch irgendwas. Das war so der lose Gedanke, vielleicht ein bisschen zu flapsig hingestellt, aber das in so einer kollektiven Unterbringung, die wir hier auch kritisieren, verschwinden Individuen und Geschichten, Biografien und alles. Und das, dafür dienen jetzt diese Hotspots, die super bebildert sind. Ne? Also Malta gibt es vielleicht weniger Bebilderung, Türkei gibt es kaum Bebilderung von Haftanstalten und engen Lagern. Ne? Aber die in Griechenland kennen wir alle. Und sie wiederholen sich. Und das ist ein bisschen auch da wieder die Sprachlosigkeit. Also wie, deshalb hatte ich die Ironie, Winter is coming, ja? Das kommt jetzt bald. Dann werden Zeltlager winterfest gemacht in Europa im 21. Jahrhundert. Ja? Im dritten Jahr des großen Türkei-Deals, der so alles anders regeln sollte. Ne? Das ist so praktisch, aber vielleicht habe ich es nicht...
Jetzt habe ich, also ich habe
es ja, aber, so verstanden. Ne, also nicht für uns, ne, aber es ist auch schwer in so einem Lager als Menschen zu begegnen. Du musst einen anderen Weg finden, woanders. Oder, weil, ja.
Was müsste sich deines Erachtens auf europäischer Ebene ändern, um die Kooperation mit der libyschen Küstenwache zu überdenken?
Also das Problem ist, wir sind ja da auch in so einer, ähnlich wie mit der Ratlosigkeit, wie kann man noch mit Sprache denn den neuen Skandal beschreiben? Also es ist eine Situation, wo alles gesagt ist. Also es gibt irgendwie eine Situation, dass es 28, ich sage jetzt fiktive Zahl, umfassende Dokumentationen, UN-Dokumente gibt, wo man sagt, Kriminelle, die foltern, die vergewaltigen, die machen Menschenhandel auch, also die versuchen die Leute zu erpressen und weiterzugeben und die sind im Menschenschmuggel drin. Und jetzt sind sie Küstenwache, ist ein perfektes Geschäftsmodell. Alle wissen das. Es ist tausendmal gesagt, es wird von euch gesagt bis zum EKD-Vorsitzenden und es sagt dann irgendwie der Menschenrechtsberichterstatter der UN und so weiter. Es geht nur noch darum, es soll funktionieren, ich möchte gar nicht so genau sehen, wie es funktioniert, und Hauptsache kommen weniger. Es war in diesem Libyen-Deal-Beschluss, der fing im Februar 2017 an und im Sommer wurde er nochmal bekräftigt und im Detail. Da war drin, es dürfen nicht nochmal 180.000 aus Libyen nach Italien kommen. Das war ein politisches Ziel. Und jetzt könnte man sagen, das heutige politische Ziel ist, es sollen möglichst wenige bis gar keiner kommen. Und dann sind wir auch bereit, wieder ein bisschen humanitär zu sein. Dann zynisch formuliert, bin ich auch bereit, aus Kenia, aus dem Lager, wo Somalis schon ewig lang leben, dann evakuiere ich ein paar vulnerable Personen. Also, und dann per Resettlement. Also es geht, Merkel weiß, was da los ist. Und trotzdem wird es nicht aufgekündigt. Aber sie möchte nicht konfrontiert werden mit den Bildern. Das geht mir jetzt nicht um Merkel, sondern alle wissen ganz genau, dass es auf der anderen Seite schauderhaft ist. Und alle wissen, dass ihre Partner nicht ganz korrekt sind. Das ist jetzt die Diplomat. Die wissen, dass da Verbrechen stattfinden. Und sie sind Brothers and Sisters in Crime. Sie machen mit, um die Zahl nach unten zu drücken. Ähnlich ist es beim Türkei-Deal. Nur mal als Beispiel. Also wir reden über Griechenland, Türkei, Erdogan. Während dem Türkei-Deal hat Erdogan alles platt gemacht, was innenpolitisch notwendig ist. Na, also nach dem Gegenputsch. Wir haben jetzt mehr Flüchtlinge aus der Türkei, wie aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt wurden. Ja. Und wer hat das Maul gehalten? Submissiv. Puff. Der kann machen, was er will. Der kann Afrin angreifen. Einen völkerrechtswidrigen Krieg beginnen. Und man hat in Kauf genommen, das war vorher schon, dass Visumspflicht eingeführt wird für Transitflüchtlinge aus Syrien. Die konnten nicht mehr aus dem Libanon da reinfliegen oder aus Ägypten. Das ist alles Türkei-Deal. Also die Abwehr. Man hat in Kauf genommen, dass Mauern gebaut wurden in der Türkei zu Syrien. Und alle wissen das, dass da geschossen wird an der Grenze, dass da Leute sterben. Und dass das was mit Europa zu tun hat. Aber es geht nur noch um die Zahlen. Es geht nicht mehr, den Regierungen geht es überwiegend nicht mehr um Menschlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte. Das ist ja so, als würdest du eine alte Schnulze auflegen, wenn du das heute einforderst. Aber die wissen, was sie tun. Neue Akteure, Europaparlament könnte ein bisschen gemischter sein. Neue Kommissionen wissen wir nicht, was im Angebot ist, was von der Leyen in Europa anders macht, als sie in Deutschland gemacht hat, aber sie hat 5 Jahre Zeit, was anderes zu machen. Ne? Sie muss nicht deutsche Politik in Europa machen, sie ist frei. Aber die Nationalstaaten wissen, was sie tun. Das macht es schwer. Es gibt alle wissen, was in Libyen passiert. Alle Dokumente sind auf dem Tisch. Sogar in den EU-Dokumenten drin, in den Ratsdokumenten wird das beschrieben. Aber es gibt nicht den Zusammenschluss zu sagen, jetzt müssten wir es eigentlich sein lassen. Weil der Druck wahrscheinlich von unserer Seite nicht hoch genug ist. Unserer meine ich jetzt sehr umfassend. Es müsste wehtun.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie schaffen wir es, dass es wehtut? Also tatsächlich als Bürger, als Ja. Menschen, die das nicht wollen. Hast du einen Tipp, einen Rat? Was können wir noch machen? Ich denke, wir gehen alle wählen und unterstützen schon so zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber was kann ich tun als Einwohnerin dieses Landes, um da ein Gegengewicht zu setzen?
Also deshalb ist das Beispiel der Bewegung, der verschiedene, also es setzt sich ja verschieden zusammen, zur Seenotrettung, dass es so außergewöhnlich war. In Deutschland hat die Bevölkerung, also hat Teile der Gesellschaft wieder wohlwollender gemacht, Entschuldigung, das ist, und hat auch einen Teil der Politik wieder mitgenommen, nach einer Lähmung. Das wäre ein Beispiel, wie Dinge sich ein bisschen, also der Spin nicht nur, sondern auch die Realität sich verändert in einem Land. Das müsste natürlich an verschiedenen Ländern sein. Also in der, im Diskurs ist es uns gelungen, uns allen, ich meine das jetzt nicht uns, sondern uns allen, die an dem Thema dran sind, bezogen auf andere Themen, also wenn ich es nochmal historisch, da ich schon lange dabei bin, also wir haben in Deutschland bei verschiedenen Themen 10, 15, 18 Jahre gebraucht, um eine Veränderung hinzukriegen. Das ist verdammt lange Zeit. Wir hatten vor 2015 eine Aufweichung der Residenzpflicht. Wir hatten vor 2015 auf einmal kaum, auch durch europäische Rechtsetzung keine Abschiebungshaft mehr. Wir hatten eine liberalere Anerkennungspraxis, auch durch europäische Gesetzgebung geprägt und, und. Wir hatten das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2012, was das Asylbewerberleistungsgesetz in Schlag versetzt hat. Und jetzt, deshalb ist deine Frage so schwer, jetzt haben wir jetzt gerade wieder die Phase, wo vieles wieder eingeführt wird oder versucht wird einzuführen. Aber das, vor die Erfolge da waren, waren ein Beitrag starker, einer starken Bewegung an verschiedenen Stellen, auch Selbstorganisation von Schutzhunden. Also es gab viel mehr Proteste auch vor Anti-Lager-Kampagne, Wohnen statt Lagerleben und so weiter. Ist ja vieles passiert. Jetzt müssen wir das Gleiche nochmal machen mit mehr, wo ich Hoffnung habe, ist halt unteilbar und andere Ansätze, die doch gezeigt haben, wir sind nicht nur eine kleine versprengte Minderheit, sondern es gibt doch eine große Bereitschaft, sich zu artikulieren. Und ich würde in dem Weg weitergehen, aber in bestimmten Bereichen wird es schneller gehen und in anderen Bereichen dauert es länger, um Repression wieder zurückzudrehen. Das ist, aber es könnte ein paar Jahre vergehen. Es ist jetzt keine schöne, es ist keine Werbeaktion, was ich jetzt sage, aber es ist wahrscheinlich realistisch, dass Gesetze, die jetzt gerade eingetütet wurden, dass man den nicht morgen vom Tisch kriegt, ne? Aber die Seenotrettung und das Sterben im Mittelmeer ist es seit 2013, würde ich sagen, eine sehr breite Bewegung in Deutschland. Und das merkt man. Das merkt man an vielen Stellen und es ist außergewöhnlich, es ist in Europa. Und es inspiriert aber auch andere Länder. Es gibt Länder, die haben gar keine Diskussion über Seenotrettung. Null, weil sie nicht am Wasser liegen. Aber Deutschland liegt auch jetzt nicht. Die Leute kommen ja nicht über die Ostsee. Also es lohnt sich, diesen Kampf so zu führen oder dieses Engagement, wie es Initiativen überall machen. Und man muss sehr zusammenrücken, ganz klar, das ist natürlich auch ein Hinweis an die großen Organisationen, viel stärker die Verantwortung mit zu übernehmen, also auch für Initiativen, was sie brauchen. In anderen Ländern muss man ihnen auch Rechtshilfe gewähren, weil sie halt zum Teil kriminalisiert werden, etc. Also man muss stärker zusammenstehen, um das auszuhalten und mehr Möglichkeit der Vernetzung öffnen. Und da müssen auch die großen Organisationen den Initiativen nicht dominierend, nicht paternalistisch, aber zumindest Support gewähren. Das ist so ein bisschen allgemein in die Tüte gesprochen, aber so laufen politische Prozesse, denke ich, oder auch humanitäre Prozesse.
Da würde ich jetzt gerne auch gleich eine Frage anschließen. Und zwar wurde das heute schon mehrfach angesprochen, so das Konzept der sicheren Häfen. Das klingt jetzt toll. Ja. könnte eine Antwort sein. Ist die Frage, ist es eine Wortspielerei? Was steckt für ein Konzept dahinter und wie kann das Ganze überhaupt funktionieren? Oder ist es im Prinzip nur eine Frage der Haltung, die man hier zum Ausdruck bringen möchte? Wo siehst du da Anknüpfungspunkte? Ich weiß, in Thüringen hat ja erst der Landtag die Mehrheit sich dafür entschieden. Mhm. Es gibt aber, ich glaube, bis auf Jena bisher keine Stadt, die sich dafür bekannt hat. Und wie sieht das Ganze praktisch aus?
Ja, also erstmal ist es genau das, was du gefragt hast. Also es ist auch ein Teil einer sehr erfolgreichen Bewegung. Ja, weil es schon ein bisschen irritierend, wenn du auf einmal mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder auch in einem Konflikt sagen, wieso holt ihr denn nicht vom Boot? Wir nehmen sie auf. Das war ja mehrfach, auch bei den Boat People. Von Palermo bis nach Köln oder Düsseldorf oder was auch. Also es gab ganz verschiedene Äußerungen oder dieser Bürgermeister aus der Provinz, der sagt, ich bin bereit, da runter zu fahren mit dem Bus, ich hol die. Kein Problem. Das ist erstmal politisch ein ganz wichtiger Punkt, der da gesetzt wird. Bei der Umsetzung, wie das dann läuft, also jetzt mal idealtypisch, es gibt ja zwei Ebenen, dass man sagt, man muss europäische Gelder in die Region direkt bringen. Also Regionen und Städte, die bereit sind, mehr zu tun für ihre eigenen, schon dort lebenden Bevölkerung, plus die neu dazukommen, die sollten belohnt werden und auch durch direkte Finanzierung sollte das ermöglicht werden. Da gibt es eine Diskussion, die auch momentan in den Haushaltsberatung und Ausgestaltung der europäischen Finanzfonds eine Rolle spielt. Die muss man jetzt politisch stärken. Das würde schon einen Unterschied machen. Das geht, ne? Dass man direkt finanziert, also stärkt. Dadurch entstehen auch andere Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, die im Bereich der Inklusion im weitesten Sinne oder Teilhabe von allen eine Möglichkeit ist. Also man könnte viel mehr Leuchtturmprojekte machen. Hier, aber in ganz Europa. Und drumherum natürlich auch interessante Flüchtlingsprojekte. Aber nicht nur Flüchtlingsprojekte, sondern man muss immer die Leute mitnehmen. Wie beim sozialen Wohnungsbau, der gilt für alle. Bildung gilt für alle. Gesundheit sollte für alle gelten. Also, dass man da was bringt. Deine Frage geht auf die juristische Ebene auch. Also wann gibt ein Staat ein Innenminister sozusagen als Personifizierung die Souveränitätsrechte, also ist bereit, dass eine Stadt sagt, ich kann 500 Leute aufnehmen und ich muss nicht den Innenminister fragen. Ne? So, das ist ja deine Frage. Das ist momentan, es gibt demnächst von der neues rechtliches Gutachten über die Stärkung der Kommunen, das kommt im Oktober raus von der Frau Hauser, ne? Die das vielleicht stärker rausarbeitet, aber da ist ein knallharter politischer Konflikt, der sagt Mainstream nicht mit uns, ne? Ihr könnt mehr Flüchtlinge nach dem Königsteiner Schlüssel aufnehmen, ja, aber ihr entscheidet nicht, wer reinkommt, das wollen wir entscheiden, wir Innenminister, Land, Bund. Die Auseinandersetzung machtstrategisch wird geführt werden. Momentan ist es eine politische Auseinandersetzung, wo man einen Weg öffnet. Wie auch der Weg geöffnet wurde, ich erinnere nur daran, damit hat man nicht das Recht aus der Kraft also verändert, als es die Save-Me-Kampagne und dann später die Syrien-Aufnahme gab, Bund, Land, mit Private Sponsorship, also mit privaten Bürgern, mit allen Problemen, die dann später zum Teil aufgetaucht sind. Das war auch so eine Bewegung, die versucht hat, über verschiedene Ebenen Spielräume zu eröffnen und auch damit quantitative Aufnahme zu erhöhen. Und es ist in Deutschland mit allen Vor- und Nachteilen gelungen, vor der Debatte in anderen europäischen Ländern zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen aus Drittstaaten. Also politisch hat es immer was gebracht. Juristisch, was sich dann ändert, also was man machen kann, damit Kommunen selber entscheiden, ich nehme jetzt Flüchtlinge aus Ägypten auf oder so und ich kann das frei entscheiden. Es wird immer ein Einvernehmen, erstmal trotzdem Bund, Land, brauchst du das Außenministerium. Passersatzpapiere oder sonst was, wenn es um Schutzsuchende geht. Wir reden ja nicht von Businessleuten, die haben ganz andere Möglichkeiten, oder Touristinnen und Touristen, sondern wir reden von Leuten, die unter Druck sind. Da muss man darum kämpfen, dass sich da Lockerungen einstellen. Aber der Kuchen ist noch nicht gegessen, ne? Also in unserem Sinne. Aber es entsteht eine wahnsinnige Dynamik dadurch. Das ist wieder deine Frage. Also je mehr Kommunen mitmachen, je mehr Regionen dabei sind, desto mehr Spielräume entstehen und desto höheren politischen Druck entsteht. Und die sind natürlich auch in der Lage zu liefern. Die können den Leuten die Ankunft ermöglichen. Das ist doch nicht eine Zentralregierung.
Vielleicht nochmal an die vorherige Frage anzuschließen, was du gefragt hast. Also was machen oder was tun? Und weil du auch Wählen gehen angesprochen hast. Also ich würde sagen, Wählen gehen ändert nichts, weil man wählt halt zwischen Pest und Cholera sozusagen. In dem Sinne, was jetzt die Rechte für Flüchtlinge angeht. Also wir haben eine Linksregierung, eine linke Regierung, die muss ja auch, also was heißt, die schiebt ja genauso ab. Also der Winterabschiebestopp hat auch nicht ein paar Mal funktioniert. Also das sozusagen, ich würde sagen, man muss halt eher gucken oder vielleicht eher Flüchtlingsselbstorganisationen irgendwie besser unterstützen, irgendwie. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwie das, was in Athen passiert ist, in Exarcha, in dem sogenannten Anarchistenviertel, wo sozusagen, da haben eben Geflüchtete Häuser besetzt und haben dort drinnen wahrscheinlich nicht gut gelebt, aber haben gelebt sozusagen, und nicht auf der Straße. Und die Regierung hat die halt eben rausgekickt.
Ja, die werden jetzt gerade gewollt.
Wieder?
Die werden jetzt gerade.
Ja, ja, genau. Also sozusagen, ne, die werden halt wieder in die Lager gesteckt. Mhm. Oder noch schlimmer oder so. Ne? Also es ist, würde ich sagen, lieber sozusagen Selbstorganisationen mehr unterstützen. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch, was viel bringt, wenn man sich hier in Thüringen anguckt. The Voice oder so, die gibt es seit über 20 Jahren. Ja,
stimmt.
Die machen gute Arbeit, die haben viel schon auch erreichen können, jetzt, was jetzt Lagerschließungen irgendwie angeht oder ähnliches. Also.
Aber guck mal, das ist jetzt mit dem Wählen, es gab überall Kampagnen nach zur Europawahl. In dem Fall gab es sogar von Flüchtlingsorganisationen, ECRE, unsere Dachorganisation, wo ich im Vorstand sitze, einen Aufruf, so ungefähr, geht wählen. Ne, wählt keine Rassisten, ja, wählt keine Idioten. So. Und, aber es war trotzdem interessant, bei aller Kritik, die dann später wieder ins Parlament, als es um die Kommissionschefin ging und andere Sachen, aufgetaucht sind. Aber es hat wahrscheinlich die Mobilisierung doch ein bisschen was beigetragen, dass die Rechten halt nicht, die Faschisten und Rechtsextremen und Menschenfeinde, dass die haben nicht den Erfolg gehabt, den sie erwartet haben. Die sind trotzdem zu stark. Und das war vielleicht auch ein bisschen mit unteilbar und den Unteilbaren in anderen Ländern, dass Leute auf einmal erkannt haben, es geht um was. Es geht um was. In Thüringen kannst du besser beurteilen, kannst du auch. Ich habe selten jetzt irgendwo gewählt, wo ich sage, das ist jetzt eins meine Position. Also es ist wirklich oft, wo ist das kleinere Übel, was kann ich damit verhindern. So ist halt oft die Einschätzung, und aber die Leute neben dir, du hast Selbstorganisationen angesprochen, hätten umgekehrt auch gerne das Privileg, dass sie zumindest entscheiden können, ob sie die Stimme abgeben oder nicht. Ne? Das ist eine taktisch-strategische Einschätzung, aber bei der Europawahl fand ich es gut, sage ich mal so. Ne? Obwohl ich, wie gesagt, ich habe auch keine Partei, wo ich auch. Es geht in dem Kanon nicht. Wir wissen alle, wenn es in Koalitionen geht, ob das dann Jamaika ist oder Seehofer, irgendwo tauchen überall Lager auf, Asylverfahren an den Außengrenzen ohne Sinn und Verstand. Also, ja, also wenn geliefert wird, realpolitisch gibt es dann auf einmal doch mehr sichere Herkunftsländer und doch die Schwerpunktsetzung auf Abschiebung, vielleicht Abschiebung Leid. Das ist bedauerlich, und wie gesagt, da ich schon drei Tage länger da drin arbeite, zum Beispiel die rot-grüne Regierung war auf europäischer Ebene, wie soll ich das diplomatisch formulieren, es war Also war Otto Schily der Repräsentant auf europäischer Ebene der rot-grünen Regierung. Und der hat maßgeblich alles, was liberal war, damals blockiert. Damals gab es noch die Einstimmigkeit. Das war von 2000 auf 2004, 5, 6, 4, 5, das erste Set des gemeinsamen Asylrechts. Und da hat Deutschland maßgeblich alles, was irgendwie höhere Standards bedeutet hat, blockiert und kaputt gemacht. Ich denke, 2015 hätten einige in Deutschland sich gefreut, wenn man damals höhere Standards zugelassen hätte, weil natürlich da, wo höhere Sozialstandards, auch bessere Asylverfahren und andere Standards existieren, könnte man auch eine ganz interessante Koalition bilden, nämlich die Koalition, die sich an Menschenrechte und an diese Umsetzung europäischer Rechte hält. Wenn man so runterdekliniert, wie es damals passiert ist, und es war rot-grün, braucht man sich nicht wundern, dass man ein paar Jahre später die Quittung hat, dass es Länder gibt, wo man eigentlich nur obdachlos sein kann als Flüchtling, als Asylsuchender. Und da hat Deutschland, das vergisst man so ein bisschen so historisch, maßgeblich mitgedreht, genauso wie bei Dublin-Regelungen, diese Asylzuständigkeitsregelung. Und da stellt man fest, das ist alles Quatsch, keiner versteht es, funktioniert nicht. Von der Leyen sagt, ich habe Dublin noch nie verstanden. Merkel sagt irgendwie, ja, Dublin, da haben wir einen Fehler gemacht. Aber so banal laufen dann Prozesse und dafür müssen Zehntausende von Menschen leiden. Und das war einer fortschrittlichen Regierung, die aber da weniger fortschrittlich war als zum Teil rechte Regierungen in Europa. Also ein bisschen durcheinander. Ne?
Ja, gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich gern die Runde eröffnen, dass man bilateral ins Gespräch kommt und in die lockere Runde geht. Karl Kopp, vielen Dank für den Einblick, auch für die Ermutigung, auch wenn, und das glaube ich erleben wir täglich in unserer Arbeit, die Restriktionen und Verschärfungen eher momentan zunehmen, aber ich bewundere immer wieder so die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass sich trotzdem was bewegen lässt und du bist schon viele Jahre in dem Bereich aktiv und damit du das auch weiter bleibst und die nötige Energie dafür hast, keiner geht aus Erfurt weg, wenn er nicht die Trüffel von der Krämer Brücke zum Kosten bekommt.
Ich hatte schon einmal.
Super, ich hoffe, Sie haben geholfen.
Ja. Damit kann ich zurück nach Frankfurt, da akzeptieren die mich im Büro. Wirklich ein Satz, es ist wirklich so, nur wenn ich unterwegs bin, egal wo ich bin, es gibt zu viele Leute, die einfach so was ganz Konkretes machen. Und die geben mir Hoffnung. Und wenn ich ab und zu einen Futzel zurückgeben kann, bin ich auch froh. Aber die Leute, egal wo ich bin, sind gute Leute unterwegs in unserem Bereich. Und das ist das, was glaube ich, uns überleben lässt in dem Bereich oder auch weitertreibt. Also es liegt an Leuten wie euch, aber das sage ich auch in Griechenland. Ich komme da zurück und bin aufgeladen, wenn ich bestimmte meine Leute in Griechenland treffe, sage ich, die rocken was. Und dann gehe ich auch anders zurück. So entsteht Hoffnung, denke ich, auch sonst im Leben, ne? Oder? Ich danke euch.
Ein letztes Wort noch, aktiv sein, das war so das Stichwort. Ich möchte gern noch daran erinnern, das ist eine Gesprächsreihe und ich würde mich freuen, wenn alle jetzt diese Hoffnung, diese Aktivität und dieses wir können was erreichen mitnehmen und das in die an Freunde, Bekannte weitergeben. Wir haben nämlich noch zwei Veranstaltungen auf dem Plan. Die eine ist am 15. Oktober. Da wird es um geflüchtete Frauen zwischen kulturellen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt gehen. Da geht es um das Thema Diskriminierung. Und wir haben noch einen dritten Termin, der ist am 26. November. Da geht es um Rassismus und Autoritarismus. Jetzt bin ich schon, habe ich ein Wort. Rassismus und Autoritarismus in Ostdeutschland. Auch ein sehr spannendes Thema.
In
Ostdeutschland. Ja, du bist herzlich eingeladen, Karl. Du kannst gern kommen. Also, das ist ein spannendes Thema. Ja, und jetzt noch ein gutes Unterhalten. Vielen Dank.